So,
ja, aber das
ja, so ist so, ja, jetzt ist so ein Mittel, ne?
Na gut, dann ist natürlich, ja, aber das.
Wurst und Rammeln, mehr machen sie nicht in Bayern.
Das ist nicht schlecht so.
Alles Brezen! Klar.
Der Stuhl. Hallo und herzlich willkommen zum 152. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Woche sprechen wir mal wieder über deutsche Produktionen, nämlich über den Coming-of-Age-Film Die Mitte der Welt, basierend auf dem gleichen Roman von Andreas Steinhöfel. Das habe ich auf Amazon nachgelesen. Der ist schon im letzten November bei uns in die Kinos gekommen, hatten wir damals verpasst. Jetzt ist er aber auf DVD raus und da schauen wir uns immer näher an und wir verlosen auch eine DVD und eine Blu-ray zum Film. Wie ihr die gewinnen könnt, das erfahrt ihr dann gleich im Cast. Außerdem sprechen wir über zwei neue deutsche Serien, die sich anschicken, ganz oben mitzuspielen. Vom internationalen Niveau ist die Rede. Einmal die Kreuzkölner Gangsterserie 4 Blocks vom Bezahlsender TNT und Hinderfing vom Bayerischen Rundfunk. Beide haben in ihrer ersten Staffel nur 6 Folgen, glaube ich, sind also so Miniseries und das mögen wir ja so richtig gerne. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Horst Lukas Diesel.
Hallo.
Malte Springer.
Hallo.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Wir sind alle in Leipzig, also nicht alle. Horst, du bist uns zugeschaltet aus Freiburg.
Live.
Du kommst gerade vom Theater spielen, ne?
Genau. Heute Morgen um 11 in einem Garten bei einer Frau, die vor 2 Wochen Geburtstag hatte, haben wir ein Lyrikprogramm gemacht. Es war sehr schön und es gab Sekt und Erdbeeren danach.
Mm. Nicht währenddessen, es klingt was sich auch ganz gut eignen würde, um das während einer Lyrikvorlesung.
Ja, also ich mach da ja, muss da ja reden, deswegen, das geht nicht so gut mit Erdbeeren im Mund.
Hast du dich dabei sehr jung oder sehr alt gefühlt, als du so mit einer Erdbeere in der einen Hand und einem Glas Sekt in der anderen in einem Garten standest um 11 Uhr morgens?
Hauptsächlich gut, weil die Sonne scheint hier gerade so wunderschön und es ist so, aber weil die letzten 2 Tage hat so richtig ekelhaft geregnet und es war eklig kalt und jetzt ist es so, die Sonne scheint und es ist so richtig angenehm von der Temperatur. Ich bin ja jemand, der immer rummeckert, wenn es zu kalt ist und auch sobald es ein bisschen zu warm ist. Und es war einfach genau richtig toll.
Ja, aber du bist toll, ja dann nach Sekt und Erdbeeren dann auch perfekt eingestimmt auf eine Serie wie 4 Blocks eigentlich auch. Also das ist ja ungefähr 4 der Lifestyle. 4 Blocks
habe ich ja genau wegen Köln. Dieser Theateraufführung gar nicht mitbekommen. Ich habe nur die anderen beiden Sachen geguckt.
Mhm. Ja, aber ich meine perspektivisch. Also das.
Ach so. Ja,
das Malte und ich haben das auch geguckt und dabei schon Sekt und Erdbeeren herrlich war.
Ich glaube, Schwulensex im Vereinsheim ist nicht schlecht mit Erdbeeren und Sekt. Das gibt's ja auf jeden Fall bei Die Mitte der Welt. Wir haben gestern Abend gegrillt, aber bei mir auf dem Balkon. Es ist nämlich jetzt wieder wärmer in Leipzig und finde ich richtig geil. Aber ich hatte das auch, weil du meintest, man beschwert sich sofort, wenn es ein bisschen zu warm ist. Und ich hatte das auch wie so eine Oma, dass ich auf einmal total geschockt war, wie warm und schwül es sein kann, weil der Sommer ja so lange wirklich hat auf sich warten lassen, dass ich echt so dachte, pff, okay, krass, kann ich jetzt wirklich die Flipflops anziehen? Ich glaube schon.
Und, ja, richtig, man irgendwie seit Monaten redet man darüber, wird mir mal wieder erzählt, wie geil der Leipziger Sommer ist. Und so, eigentlich der erste Sommertag fiel genau auf auch mal den ersten Tag von meinem neuen Job, wo ich jetzt halt 8 Stunden im Büro sitzen muss und um 17.30 Uhr zu Hause bin. Ja gut, da gehe ich noch 1 Stunde in den Park.
Toll.
Ja gut, aber auch diese 1 Stunde freut die Espadrilles, wenn sie ausgeführt werden.
Ich hab jetzt auch Espadrilles.
Oh,
was ist das?
Das sind diese Stoffschuhe. Mokassins, aber für Spanier.
Ja.
Okay.
Alles klar. Für Gauchos.
Für Gauchos und Gringos.
Richtig scheiße.
Wir kommen zum kurzen Hörerpost-Segment. Moritz hat uns nämlich ja angetweetet und gesagt oder uns gefragt, ob wir uns nochmal irgendwann die Netflix-Serie 13 Reasons Why angucken wollen. Und weil ich natürlich interessiert bin, alle Hörer zu binden, habe ich gesagt, ja, ist sie denn cool? Habe so ein bisschen mich unterhalten mit ihm auf Twitter und dann gesagt, machen wir vielleicht, schreib uns doch dann mal direkt deine Meinung per E-Mail. Hat er jetzt gemacht. Ich habe es mir natürlich noch nicht durchgelesen, weil ich glaube, dass man ein bisschen die Serie geschaut haben muss, um dann genau zu wissen, was er daran cool findet. Das ist ja, ich habe ja manchmal so ein bisschen Vorbehalt davon, in jeder Woche eine neue Netflix-Serie zu besprechen, weil ich wirklich das Gefühl habe, die knallen halt die ganze Zeit irgendwelche Serien raus. Hm. Ist aber auch eine Literaturverfilmung, glaube ich, von so einem Teenie-Roman und ich habe jetzt nur gehört, dass es in den sozialen Medien viel darüber gesprochen wird, um diese Suizidthematik, genau, die es in der Serie gibt. Habt ihr was davon gehört?
Ja, ich habe da auch mehrere Artikel schon zugelesen. Ist halt so die ewige Debatte eigentlich bei so einem Thema, weil es halt dann die Leute gibt, die sagen, naja, wenn man jetzt so einen Suizid darstellt, gerade von einem Mädchen in einem Alter, wo Menschen besonders anfällig für sowas sind, inwiefern fördert man da eventuell Nachahmer. Ja, und da gibt's halt immer dann beide Seiten, wo die einen halt sagen, naja, es ist wohl schon eher vorsichtig angefasst und es wird auch versucht, dass diese Hauptfigur nicht zu sympathisch rüberkommt und dass der Grund, die Grundaussage halt eigentlich ist, naja, das hat ihr nichts gebracht, aber gleichzeitig, ja, ist es halt auch irgendwie, ja, sowas kann halt immer Nachahmer finden. Das ist, glaube ich, schon die ganze Debatte eigentlich.
Ja. Ja, ich habe da nur ein paar irgendwie ja so mir so Meinungsbilder mal abgeholt im Internet, so auf Reddit oder die anderen diversen so Kommentarseiten. Aber ich glaube, dass der Punkt ist für mich einfach so, dass ich, dass mich diese Thematik auch gar nicht so schockt. Nicht unbedingt der Suizid, sondern einfach so dieses Highschool-Drama, was es ja auch wohl sehr prominent auch sein soll. Und also wie ich gelesen habe, geht es da gerade in den ersten Folgen wirklich sehr so teenie GZSZ-mäßig zur Sache. Aber müssen wir mal gucken. Also ich meine, wenn wir es in unseren Zeitplan noch reinkriegen.
Ja, vielleicht mal eine Folge gucken und dann mal sich ein bisschen damit beschäftigen, fände ich, glaube ich, ganz okay. Mal gucken, ob wir das machen. Aber Moritz, vielen Dank, dass du uns schon die Mail dazu geschrieben hast. Und ich habe mir nicht überlegt, ob ich eine der Folgen gucke, aber dann war ich so gehuckt bei den Serien, die wir heute besprechen, dass ich mir lieber noch eine Folge Hinterfing angeguckt habe. Und deswegen würde ich sagen, können wir mal anfangen, über die Themen zu sprechen, die wir heute auf dem Zettel haben. Und wir beginnen mit vier Blocks.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, was darf's denn sein?
Also, ich hätte gern einmal das Holz-Füllfederhalter-Set von Lamy, das Korrekturset von Stylex, das Tacker-Heftgerät von Einhorn, den Locher mit Sternstandsfunktion, dann diesen radierbaren Tintenroller von Pilot, den Stabilo Rollerboy, ein Smooth, das Büro-Klebeband-Set von Officeline, 40 Briefumschläge lang mit Fenster, das Städtler-Buntstifte-Set, bunte Heftzwecken, 50 Tintenpatronen im Glas von Pelikan, das Sekundenklebergel, den Tuschfarbenkasten von Herlitz und vier Blocks.
Yalla! Oh! Chirac, Chicago! Hurensohn, ZDF, Neo! Giri, Case, Flow! El Chango, Gringo! Gringo! Skulpture, Michelangelo!
Ja, vier Blocks ist so eine deutsche Gangster-Crime-Mafia-Serie, die läuft seit diesem Monat auf dem Sender TNT, beziehungsweise TNT-Serie.
Hatte ich noch nie von gehört, muss ich
sagen. Ja, das ist so ein Pay-TV-Sender. Da denkt man ja, gut, es gibt Sky und sonst irgendwie auch nichts anderes. Aber auf TNT-Serie laufen auf jeden Fall so Eigenproduktionen, halt unter anderem vier Blocks, aber auch so Erstausstrahlung eben von so großen amerikanischen Serien-Hits. Game of Thrones läuft da zum Beispiel, Boardwalk Empire. Und so weiter. Ja, was auch vielleicht ein bisschen krass ist für eine deutsche Serie, ist, dass die erste Staffel jetzt ein Budget von 4 Millionen Euro hatte. Ja, die Hauptrollen spielen Frederik Lau, den kennen wir alle von Victoria, dann noch Kida Ramadan und Oliver Masucci. Ja, thematisch bewegen wir uns hier so in der Welt der Straße, sage ich so, Drogendeals, organisiertes Verbrechen, Szene, Clubs, Familienclans, geheime Ermittler. So die Richtung. Es geht um die Brüder Toni und Abbas Hamadi. Das sind Anführer einer organisierten Drogenbande in Berlin-Neukölln. Toni, der Ältere, ist so ein bisschen so der Patriarch des Ganzen, will aber eigentlich viel lieber ein ehrlicher Geschäftsmann werden oder ein richtiger Deutscher, wie er selber sagt. Blöd ist aber nur, dass er eben noch keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat, sprich keinen deutschen Pass. Geht also nicht. Aber naja, das Drogen- und Automaten- und Schutzgeld-Business läuft allerdings auch nicht so schlecht. Bis dann aber eines Tages ein Schwager der beiden mit 9 Kilo Koks festgenommen wird, wodurch die Dinge dann leider ein bisschen eskalieren. Auf einmal ist so den beiden halt die Polizei auf dem Hals, allen voran der Ermittler Hagen Kutscher. Und ja, dann taucht auch noch ein Typ namens Vince auf, das ist Frederik Lau. Das ist wohl ein alter Kumpel von Toni, der war dann aber irgendwie 15 Jahre so wie vom Erdboden verschluckt, möchte jetzt aber wieder bei den beiden im Business einsteigen. Aber können sie ihm wirklich trauen? Das ist die
das
Frage.
Das riecht doch nach V-Mann.
Vier Blocks, ja, muss ich viele Vergleiche gefallen lassen. Das deutsche Sopranos wird es zum Beispiel genannt. Das Berliner Gomorra, The Departed, Neukölln Edition. How I Met Your Mother mit Drogen, Schweinchen Babe in der großen Stadt.
Das ist doch wirklich ein Film.
Ja, aber auch so ein bisschen wie Vier Blocks. Aber was sagt ihr? Ja, kann Deutschland jetzt Serie?
Schweine sind nicht halal.
Das sage ich
also insofern
auch
würde ich den streichen. Ja. Wir haben ja heute so auch mit Hinterfing eine Serie, die eigentlich ein bekanntes Setup nutzt, genauso wie vier Blocks. So. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung, ja, dann auch gerade, wenn man dann den Piloten sich anzuschauen hat, rauszufinden, okay, was machen die hier anders, was geht ab, was haben die sich einfallen lassen, uns hier bei der Stange zu halten. Ja, weil irgendwie musst du ja einen Dreh finden, um das Ganze schmackhaft zu machen. Und ich finde, dass vier Blocks gerade zu Beginn mit einem guten Krach anfängt, man ist gut drin, man ist Action, man ist schön im Großstadtdschungel gefangen, in den Häuserschluchten, den Plattenbauten, den sozialen Randgebieten, da wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Und da geht's doch richtig dabei und das macht richtig Spaß. Man hat zuvor so die unangenehmen so Atzentypen, die, wenn man die so auf der Straße sieht, schon so ein bisschen sich denkt, ah fuck ey, ich bin in Wirklichkeit in mir drin immer noch ein 12-jähriger Gymnasiast. So, und das macht richtig Spaß und das hat mir gut gefallen. Aber dann fängt für mich die Serie leider doch ein bisschen an zu schwächeln. Und das liegt hauptsächlich, glaube ich, daran, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen dezidierter drüber sprechen, ist Leute müssen ja noch miteinander reden. und da schwächelt es für mich am meisten. Es ist aber doch so, aber was ich vorweg sagen kann, jetzt mal unabhängig davon, finde ich die Zusammenstellung der Charaktere ganz cool. Ich finde den Cast auch eigentlich super, also gefällt mir gut. Die Typen sind toll. Und mal gucken, was ihr so sagt.
Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe gleich meine Frage. Es spielt ja in Neukölln und Kreuzberg. Sagt jemand zu jemandem anderen, ich schlag dich urban?
Nein.
Weil das sagt man ja da auf der Ecke, wegen dem Urban-Krankenhaus da in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ich das... Nee, okay. Ah, vielleicht kommt's ja noch in der späteren Folge.
Ja, es wird aber schon auch sich viel geprügelt und sich viel angebrüllt und ich finde eigentlich auch ganz geil, also was ich mag an 4 Blocks ist einmal, dass Look und Feel schon sowas von so einer fetten, großen Serie haben, dass so Drohnenaufnahmen von oben, was ja spätestens bei mir auf jeden Fall seit True Detective so richtig im Gedächtnis ist, dass man das braucht und du hast so eine geile Stimmung, als wäre das eben wirklich ein richtig harter Brennpunkt, wo es richtig abgeht. Also da am Anfang, wo ich glaube, der vom Rapper Massiv ja gespielt wird, dieser Schwager da hochgenommen wird, finde ich ganz geil. Da kommen die Bullen ja in so ein, ich weiß nicht genau, wo das sein soll, aber es scheint noch ein Außenbezirk zu sein und nehmen so einen Drogendeal hoch und da geht's eben direkt zur Sache. Und das Witzige ist aber, dass Massiv so einen Deutschland-Jogginganzug anhat von der deutschen Nationalmannschaft und da trotzdem eben die weißen Polizisten in dieses quasi arabische Ghetto reinkommen und auch direkt von oben erstmal Flaschen geworfen werden und sowas. Und es wirkt eben wie ein hartes Pflaster. Und das, finde ich, kommt ganz geil rüber. Das ist auch, finde ich, bei Hinterfing auch so eine Frage. Wenn du jetzt sagst, du willst Sopranos auf Deutsch machen oder du willst Fargo auf Deutsch machen, dann musst du natürlich gucken, haben wir überhaupt diese kriminellen Strukturen hier oder müssen wir es irgendwie drehen? Und ich finde, dass 4 Blocks es ganz gut hinbekommt, so zu tun, als wäre das alles so krass wie in Amerika bei uns. Und das Hinterfing ist eigentlich, um da später dann nochmal drauf zu kommen, es besser schafft, mit so deutschen Charakteren zu arbeiten, das aber nur so weird wirken zu lassen wie Fargo. Aber ohne, dass es wirklich so krasse Gangstergeschichten sind vielleicht. Aber ich fand, mir hat das Bock gemacht, 4 Blocks zu gucken. Ich gucke das ganz gerne. Ich finde ganz geil, dass es diese Araber-Clans gibt, dass es dann noch diese Rockerbanden gibt und dass die alle auch nochmal auftauchen, die Leute. Und auch die Frauen haben was zu sagen und soll so ein bisschen so ein Schlaglicht in das Milieu werfen. Ich finde aber auch, dass die Schauspieler mir zu abgehackt manchmal doch sprechen. Also sie haben diesen Slang, den man da spricht, und der ist ja auch manchmal so ein bisschen abgehackt, aber es wirkt für mich immer noch ein bisschen so, als hätten die diese Sätze so, weiß nicht, jalla, ich schieß dich um, als hätte sie das vorher genauso im Skript stehen gehabt und würden es genauso sagen, wie es da steht. Und hätte der Regisseur nicht gesagt, wie zum Beispiel bei Tiger Girl, lass uns das mal ein bisschen ausspielen, verbringt mal ein bisschen Zeit miteinander. Ich bin immer so ein bisschen rausgerissen worden, gerade bei dem Boss, der eigentlich so ein richtiger Hardliner sein soll, aber seine Lines alle nicht so richtig gut rauskriegt, dass dadurch die Szenen manchmal so ein bisschen leicht lachhaft sind. Ich finde aber, um das nochmal zu sagen, für eine deutsche Produktion bockt mir das schon, das zu gucken und hat halt nicht so viel Folgen und da kommen auch noch so, ihr habt ja die erste Folge jetzt wahrscheinlich nur gesehen, in der zweiten geht es dann noch mehr um auch so verdeckte Ermittlungen und sowas. Also es macht schon Spaß auf jeden Fall.
Ja, du sagst True Detective, mich hat's auch so an Sicario ziemlich erinnert, gerade auch mit diesen Drohnenshots und dann diesen langgezogenen Synthesizer-Sounds, dieses sehr düstere, bedrückende. Da wurde sich schon ein bisschen Inspiration geholt, aber das ist ja auch in Ordnung, also zumindest war es sehr gute Inspiration, die sich da geholt wurde. Das sieht schon echt wertig aus und ich hatte auch dasselbe Gefühl wie Max, dass es echt am Anfang hat's schön irgendwie geknallt und dann ist man richtig gut reingekommen, dann fetzt dann noch so die Mucke und es ist alles so schön rau auch so eingefangen. Fand ich gut, aber ich finde auch, dass es an manchen Stellen so ein bisschen hapert. Wenn sie reden, und da haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, was ich mir so gedacht habe, vielleicht mal ein bisschen mehr Mut zum Untertitel auch. Also ich finde, fand das irgendwie ein bisschen affig, dass sich dann eben die Anführer der verschiedenen arabisch sprechenden Clans dann irgendwie, also diese ganz harten Hunde, irgendwo zu einem geheimen Business-Meeting treffen, aber sich dann in diesem stockigen Beamtendeutsch so darüber unterhalten. Da dachte ich mir so, ja Leute, dann sprechen sprecht halt mal irgendwie so, wie ihr wirklich reden würdet und dann blenden wir zu nur ein paar Untertitel ein.
Es gab's ja auch ganz kurz, gab's das ja, als sie gerade hochgenommen werden, sagt er ja was auf Arabisch, um dann einen wegzuschicken. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eine Ansage, so wird das hier auch sein, aber es passiert eigentlich gar nicht mehr. Also in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, spricht da niemand mehr Arabisch.
Ja, also das ist ja wirklich dann nur so, dass sie ja wirklich Deutsch reden und irgendwie jeden dritten Satz mal Yalla sagen. Und das ist dann irgendwie, da dachte ich mir, da hätte man sich ja vielleicht ein bisschen mehr trauen können und dann wäre da auch, weil das so ist, dass die Gespräche halt nicht dieselbe Authentizität an den Tag legen wie die Bilder dazu. Und das hat mich dann also auch so ein bisschen dann manchmal rausgeholt, obwohl ich auch, wie ihr auch sagen muss, das ist insgesamt, finde ich das eigentlich richtig geil.
Ja, ich finde es, mir macht das ganz doll Schwierigkeiten, weil ich finde, dass einfach so die Ernsthaftigkeit oder auch diese Aggressivität dieser Charaktere echt so flöten geht, wenn sie Deutsch sprechen. Ich finde, das funktioniert viel besser, es wird viel besser übersetzt, dieser Vibe, dieses Milieus, dieses Lebens, was diese Leute leben, wenn sie in ihrer, wenn irgendwie in, weiß ich nicht, Arabisch oder was weiß ich was ist, sprechen. Da merke ich, wenn das passiert, dann bin ich da drin, dann passt das für mich, das andere ist für mich aber, und ich weiß aber auch nicht, ob das an der Darstellung der Schauspiel liegt oder dann auch an den, am Skript, was vielleicht ist auch das Skript das Problem an der Stelle, dass ich finde, dass manche Dialoge so sind, wie man, dass jemand sich zu sehr überlegt hat, wie würden die wohl miteinander reden? Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen dann, es versucht so authentisch zu sein, dass es schon übers Ziel hinausschießt, so, weil es irgendwie zu cool sein will oder zu auf den Punkt oder zu Straße. Und irgendwie, glaube ich, kannst du das aber nicht, wenn du das nicht selber auch bist. So. Und ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen so Filmschule, wir schreiben jetzt ein Gangster-Skript ist. Und das da ecke ich ein bisschen an, da kriege ich Probleme mit.
Hast du ein Beispiel dafür? Meinst du zum, also welche Szene ich ganz cool fand, war, als Frederik Lau, der ja Drogendealer ist, dann da hochgenommen wird und dann der Chef, Abbas heißt er, glaube ich, dann ihn da mit, nee, heißt er nicht, ne? Abbas ist ein Toni, genau. Heißt er nicht auch Toni bei Scarface? Ja. Okay. Vielleicht ist es auch eine Anspielung daran, wo er dann ihm quasi mit dem Hammer die Kniescheibe kaputt hauen soll. Und da fand ich, hat die Serie schon eine geile Stimmung aufgebaut und auch dieses Licht in diesen Clubs und so, also das ist alles hochwertiger, als man das so kennt und findet, also weiß, glaube ich, auch zwischendurch so, wie cool es ist. Bleibt aber auf dem Niveau von so einem richtig guten Sido-Video. Kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr dieses Sido- und Bushido-Video, als die mal zusammen ein Album gemacht haben, das völlig gefloppt ist, vergessen, wie das heißt, da rauchen sie auch so eine Bank aus und knallen sich am Ende auf dem Dach von so einem Hochhaus ab. Und es bleibt so ein bisschen darin verhaftet. Ich habe selten das Gefühl, es ist noch schlauer als dieses Hip-Hop-Musikvideo-Ding.
Genau, gerade als sie auch in diesen Strip-Club gehen von diesem Abbas, da gehen die da rein, da ist erstmal der Ton auch irgendwie ganz schlecht gemixt oder wie, guck mal die Weiber oder irgend sowas. Und das ist halt so. Und das jetzt, mir fällt jetzt gerade nur diese Szene speziell ein, aber es sind auch so manche Dialoge und wo dann auch, finde ich, gut, das ist generell natürlich das Problem von der Pilotfolge, die Leute aber auch zu viel darüber reden, wer sie sind und was wir machen. Hey, wir können das, hey, warum arbeitest du nicht mit uns zusammen? Wir waren doch in der Vergangenheit immer zuverlässig. Ja, ihr wart in der Vergangenheit immer zuverlässig, aber jetzt habt ihr verkackt und jetzt arbeiten wir nicht mehr mit euch zusammen. Und das sind so, oh, das ist so, ja, gut, muss man ein bisschen machen, aber wenn es dann auch noch scheiße vorgetragen ist, ärgert es mich ein bisschen. Obwohl ich die Serie gerne mögen möchte und ich glaube, ich werde jetzt auch noch, es ist jetzt für mich nicht das Absolute, dass ich sage, ich kick die schon, weil dafür ist sie dann doch zu cool. Okay. Aber das, mal schauen, vielleicht wird das auch noch besser oder vielleicht wird es mir auch egaler, vielleicht komme ich noch besser rein, das kann auch sein.
Ja, also da, ich werde da auch noch ein paar Folgen auf jeden Fall gucken, gerade weil, ja, das ist ja auch wieder das Pilotproblem, an sich müssen die Charaktere noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden, finde ich, sonst, also wenn das so auf dem Level jetzt immer bleibt, dann weiß ich nicht, wie lange ich da am Ball bleibe, weil so rein inhaltlich ist es ja nicht allzu viel Neues, was wir hier präsentiert bekommen, also dieses, keine Ahnung, so, also der Kriminelle, der eigentlich lieber ehrlich wäre oder so, ja. Die Story mit dem verdeckten Ermittler oder ich fand auch die weiblichen Charaktere eher platt, muss ich sagen. Zumindest jetzt im Piloten, die hat eigentlich für mich nicht so viel zu sagen. Aber das ist ja, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, das ist gerade in diesem Genre, da kommst du nicht unbedingt immer um diese Versatzstücke drumherum und da geht es dann auch oft darum, wie gut die halt zusammengestellt und zusammengewürfelt werden und wie das Gesamtbild dann da irgendwie, ob es sich überzeugt oder nicht. Und da muss ich bei mir hier sagen, ja, vielleicht braucht es irgendwann nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, ein richtiges, aber im Moment klappt es auch so einfach in der Kombination der altbekannten Dinge.
Was mir hier ganz gut gefällt, ist, dass das ist auch bei Hinterfing eine Geschichte und das machen aber manche Serien oder Filme, vergessen das oft, das fängt hier auch schon so ein bisschen einfach in der Handlung an. Also man weiß schon, okay, jemand wird hochgenommen, deswegen muss Toni wieder zurückkommen und dann, indem er diese Szene wieder aufrollt, lernt man auch die verschiedenen Menschen kennen und dann merkt man auch, warum sein Bruder, also in diesem ersten Business-Deal, dass er zu hitzig einfach ist und das heißt, das sind Klischee-Charaktere, aber immerhin hast du das Gefühl, diese Welt gibt's schon und wir bewegen uns jetzt einmal so durch die Welt durch. Das bei Hinterfing auch so ein bisschen so, dass du nicht erst einfach nur diese Deals die ganze Zeit mitbekommst und das so langsam ist. Also sie ist relativ schnell erzählt und dann gibt's auch schon am Ende der ersten Folge direkt mal einen Toten und dann fragt man sich, okay, was passiert jetzt? Und auch diese Verbindung zwischen den Charakteren, also dass du so ein Milieu hast und dann hast du halt diese kleineren Ticker da, die da im wie heißt das, im Girlie, da rumrennen und da merken die ja schon die Rockerbanden ticken. Also ich finde, es schafft es schon, so eine Welt aufzubauen, von der du denkst, okay, die gibt es jetzt für diese Serie hier. Aber ich bin eben auch gespannt, wo die genau noch damit hinwollen. Weil oft hast du echt das Gefühl, einfach nur von Szene zu Szene, dass jede Szene eigentlich cool ist, aber das Ganze dann doch man eben schon genauso gesehen hat.
Man merkt aber auch einfach, dass man, glaube ich, die Schreiber oder man selber einfach aber auch einfach nicht so viel wissen über das, was da, wie das tatsächlich abläuft. Denn ich meine, an der einen Stelle sagt halt Tony, der Oberbösewicht oder was weiß ich, Anti-Held, keine Ahnung, er sagt halt, ich bin reich geworden, weil ich vor 4 Jahren angefangen habe, Spielautomaten in Dönerbuden und kleine Bars zu stellen. Und das ist halt das Dümmste, was ich je gehört habe. Und ich frag, du weißt, dass in Berlin oder Köln in keiner Hipster-Kneipe irgendwo ein Spielautomat steht, was in der Folge einfach 1:1 passiert. Und das ist halt Quatsch. Also weißt du nicht, und das killt für mich schon halt auch ein bisschen. Aber gut, lassen wir das.
Ja, das habe ich mich gefragt. Das ist so eine Szene, die eigentlich, also da habe ich das Gefühl, irgendwer sagt ja dann auch, ich hasse diese Hipster. Und da fragt man sich ja wirklich eigentlich auch als jemand, der lange in Neukölln gelebt hat, super komisch eigentlich. Also diese Zusammenstellung. Du hast ja so die krassesten deutschen Alkis da. Dann hast du da eben ganz viele Türken, die den Dönerläden haben und Elektroläden und sonst was. Und dann hast du da die richtigen Hardcore-Hipster. Und das passt halt alles irgendwie gar nicht richtig zusammen. Es trifft sich auch alles immer ja nur an der Dönerbude oder im Laden nebenan. Aber sonst nicht in irgendwelchen Bars oder Kneipen oder sowas. Das ist dann immer nur so ein Klientel. Und da bin ich mal gespannt, was sie noch draus machen wollen, weil bis jetzt gab es nur die eine Szene, als sie dann Schutzgeld erpressen in so einer Hipster-Bar, wo dann eben ein Amerikaner oder so hinter dem Tresen stehen, gar kein Deutsch kann. Und das halt schon so ein bisschen so ein Augenzwinkern ist, von wegen, aha, checkst du, so ist es in Berlin, aber eben noch nicht mehr. Also noch traut sich die Serie nicht mehr zu sein, als nur die
Und ist auch lustig an der Stelle, dass der eine Gangster dann ja auch zu dem Amerikaner sagt, du bist hier in Deutschland, lern mal Deutsch. Das ist auch so ein bisschen so cool, der Wink mit dem Soundfall, so ein bisschen so, ja, du bist halt weiß, so, für dich ist okay. Ja. Wir sind halt immer die scheiß Kanaken, so ist halt auch so ein bisschen. Mhm. Ja.
Mhm. Ich glaube, genau, Horst, guckst du dir das an? Was denkst du?
Mhm. Ja, ich glaube schon.
Allein schon wegen dem Intro-Song, wegen des Intro-Songs, Hasan K. und Gringo, okay. NB4.
Genau, ja. Dazu muss ich noch sagen, dass in diesem Song, wenn man sich auf YouTube anhört, am Anfang ein Jan Böhmermann-Diss ist. Also da kommt dann so, oh, Böhmermann, Hurensohn. Und das, haben sie rausgeschnitten für die Serie, was ich super schade finde, weil das hätte irgendwie Eier bewiesen, einfach mal das unkommentiert jede Folge mit so einem Jan Böhmermann-Diss anfangen zu lassen. Hätte ich ganz nice gefunden eigentlich. Um mal so zu zeigen, so hier, du tust so, als würdest du irgendwie Ghetto verstehen, so mit deiner Rap-Scheiße, aber wir haben es wirklich gerafft oder irgendwie so. Also es hätte, oder auch einfach komplett ohne Kommentar, hätte ich ganz cool gefunden.
Ja, nö, ich guck's mir an. Ich sitze am Mittwoch relativ lange im Nachtzug und da werde ich da mal reinschauen.
Ja, dafür ist perfekt.
Ja, auf jeden Fall.
Dann freue ich mich schon darauf.
Falls du deinen Sky Decoder mit TNT dabei hast, denn man kann diese Serie nur sehen, wenn man ein Abo abschließt bei TNT Serie und beim Spiegel, bei Spiegel Online oder bei Mediastake. Genau, da kann man sich die ersten 20 Minuten auf jeden Fall der Folge angucken. 4 Blocks kommt jetzt immer montags auf TNT und sind auch erst die ersten beiden Folgen raus, also dann in den nächsten 4 Wochen, bis die Serie dann durch ist und vielleicht, ich denke mal, ich schaue es weiter, gebe ich nochmal ein Update dann, wenn das durchgelaufen ist. Falls ihr das gesehen habt,
sagt Bescheid, falls jemand, ich schlag dich Urban sagt, dann möchte ich
mach ich. podcast@drpeng.de ist die Adresse, falls ihr das gesehen habt und uns was dazu mitteilen wollt, wir würden uns freuen. Und wir kommen, wir brechen das so ein bisschen auf, reden über eine Serie, dann über einen Film, dann wieder über die andere Serie. Also geht's jetzt weiter mit, und hören niemals auf, geht's weiter mit Die Mitte der Welt.
Du Schatz, was denkst du eigentlich ist in der Mitte der Welt?
In der Mitte der Welt? Das Feuilleton.
Ja, wir bleiben eigentlich im ähnlichen Milieu. Nein, natürlich
Männer nicht. Unter sich.
Männer unter sich. Ja, Die Mitte der Welt ist ein deutscher Film, der, wie du schon gesagt hast, letztes Jahr im November in Deutschland in den Kinos war. Jetzt kommt dann die DVD raus. Regie und Drehbuch kommen von Jakob Erwa und das basiert, wie du auch schon gesagt hast, auf dem gleichnamigen Roman von Andreas Steinhöfel. So, Folgendes passiert. Phil ist ein 17 Jahre alter Junge, der wird gespielt von Louis Hofmann. Und der wohnt mit seiner Zwillingsschwester Diane und ihrer alleinerziehenden Mutter Glass in einer Villa irgendwo am Stadtrand von, ja, von Spießerdeutschland eigentlich, glaube ich, heißt diese Stadt. Und es sind Sommerferien und er war in einem Sommercamp, um Französisch zu lernen. Und er kommt aus diesem Sommercamp zurück und stellt mit einiger Sorgnis fest, dass anscheinend irgendetwas vorgefallen ist zwischen Diane und Glass. Die Stimmung im Haus ist so richtig mies, die beiden reden nicht mehr so richtig miteinander und niemand möchte ihm sagen, was passiert ist. Das ist natürlich nicht so schön. Gleichzeitig erfahren wir über Rückblenden so ein bisschen was über die Geschichte von dieser kleinen Familie. Die Mutter kommt eigentlich aus Amerika und ist dann nach Deutschland gekommen und ist so ein Freigeist, lebt so ein bisschen vor sich hin und macht viel einfach, was sie will, was in so einer Spießerstadt natürlich nicht sonderlich gern gesehen wird. Und die drei verstehen sich ganz gut, aber man merkt schon so ein bisschen diesen Kindern an, dass sie so ein bisschen mehr Stabilität im Leben vielleicht auch ganz schön fänden. Muttern bringt ab und zu mal einen neuen Mann mit nach Hause, aber meistens gehen diese Beziehungen relativ schnell wieder in die Brüche, was die Kinder halt weniger gut oder egal finden, je nach Typ. So. Von ihrem leiblichen Vater wissen die beiden nämlich nur, dass er halt immer noch in Amerika ist und sonst gar nichts. Naja gut, zu Hause will niemand Phil erzählen, was da Sache ist, also hängt er mit seiner besten Freundin, die exzentrische Kat, rum. Und am ersten Schultag kommt dann ein neuer Junge in ihre Klasse und Phil verliebt sich sofort bis über beide Ohren in den schönen Nikolas. Verständlicherweise, denn für das markante Gesicht und die strahlenden Augen von Yannick Schümann bräuchte man eigentlich einen Waffenschein, wenn man nicht sagt. So, gefangen im Taumel zwischen einer aufblühenden neuen Liebe mit Nikolas, Eifersuchtsgeschichten mit Kat und der allgemein dicken Luft zu Hause durchleben wir dann diesen Sommer zusammen mit Phil auf der Suche nach, der Mitte der Welt. Wo ist die eigentlich? In China vielleicht? Im Herzen? In der Ritze von der alten Wohnzimmercouch? Liegt sie vielleicht achtlos auf der Straße herum? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall erlebt Phil in diesem Sommer eine ganze Menge und man könnte fast meinen, er kommt dabei so ein kleines bisschen off age. Ja, die Mitte der Welt. Ein Film, der richtig gefällt oder bitte das Geld zurück?
Wie lange war das wieder? Nächstes Mal stoppe ich deine Zusammenfassung.
Ein komplexer Film.
Ja. Ich hatte viel Gutes gehört, viel Gutes auch von Wolfgang Schmidt Junior, meinem Lieblings-YouTube-Kritiker, zu diesem Film. Was ich ganz angenehm fand bei Die Mitte der Welt, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen entspannten Coming-of-Age-Film gesehen haben hier, wo es einfach nicht immer um alles geht. Also ich bin ja eigentlich ein großer Fan, nicht unbedingt nur von diesen Coming-of-Age-Filmen, aber auch mal von so Großstadtfilmen, wo Leute einfach nur ein Bier trinken gehen, einer hat ein Problem, alle labern ein bisschen und am Ende ist die Welt einigermaßen in Ordnung, vielleicht auch wie Herr Lehmann oder sowas. Das vermisse ich manchmal so, weil entweder muss die Welt gerettet werden oder es muss irgendwie über hochpolitische Themen gesprochen werden oder weiß ich auch nicht, ist es total sperrig oder total banal, habe ich manchmal das Gefühl, was wir so gucken. Aber ab und zu habe ich mal Bock auf so einen Film und ich fand ein paar Sachen an Die Mitte der Welt ganz gut, kann aber nicht verstehen, warum der so doll über den Klee gelobt wurde, vielleicht aber auch nicht von allen, sondern nur von Herrn Schmidt Junior. Erstens hat mir gut gefallen, es geht ja darum auch, dass Phil schwul ist und dann würde man ja denken, passt eigentlich ein bisschen dazu auch, was Max, dass du gesagt hast, der ist noch nicht rausgekommen, aber in unserem Off-Duty Jung-Alt-Mittel meintest du ja auch, dass du neulich mal so ein 14-jähriges schwules Paar, glaube ich, gesehen hast und da fand ich es angenehm in diesem Film, dass dieses Schwulsein oder die Homosexualität nie so richtig thematisiert wird. Einmal wird es im Nebensatz kurz gesagt, aber sonst sind alle damit cool, dass Phil homosexuell ist und das soll natürlich nicht heißen, dass es in Deutschland so ist und dass in Deutschland das jeder okay findet, aber es gibt eben Szenen und Gruppen von Menschen, die das eben mega okay finden, wie ich zum Beispiel und ich kann mir genauso vorstellen, dass wenn mein Sohn schwul wäre, dass es so ähnlich ablaufen würde, da dass niemand irgendwas dazu sagen würde und das einfach so ein bisschen allen klar wäre, dass es vielleicht ein bisschen was Besonderes ist, aber da nicht die großen politischen Debatten jetzt rausgepackt werden müssen. Das fand ich irgendwie total angenehm an diesem Film, obwohl es, und das fand ich dann noch besser, kurz im Nebensatz mal erzählt wird, als Nikolas von seinen Eltern erzählt und sagt so ein bisschen, die würden das nicht verstehen, was wir hier machen. Das fand ich eigentlich total clever. Dann mochte ich das Setting ganz gerne, also Phil, Diane und Glass. Am Anfang dachte ich so, was ist das denn für ein komischer Teenie-Film, dass die alle Mom sagen und so und meine Sis, das sagen ja Kids wirklich, aber dann ergibt es natürlich Sinn, weil sie wirklich Amerikanerin ist. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz geil, dass sie in diesem verwunschenen Haus zusammen wohnen, dass sie alle so ein bisschen Englisch auch reden miteinander und das hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte trotzdem aber auch ein paar Probleme mit dem Film, aber so viel dazu erstmal.
Ja, das stimmt. Das muss ich auch nochmal erwähnen, dass es echt cool ist, dass das wirklich so gar nicht thematisiert wird oder dass zumindest aus seiner sexuellen Orientierung einfach keine so Aussage nochmal so rausgedrückt wird. Dass da noch irgendwann irgendwas zu Homosexualität nochmal, dass da nochmal ein Statement gemacht werden muss. Nein, ist hier nicht so. Und das, ich glaube, das ist echt seltener, als man denkt. Also selbst bei, sagen wir, keine Ahnung, Moonlight ist es ja nicht so zum Beispiel, sondern da wird auch wieder sehr viel da rausgezogen. Fand ich sehr erfrischend irgendwie. Insgesamt der Film, ich fand das alles recht gefällig und ich hatte auch echt eine sehr angenehme Zeit, als wir haben den ja zusammengeguckt, Christian. Auch wenn ich echt schwer reingekommen bin am Anfang, gerade im ersten Teil des Films, ich fand das so ganz komisch überladen mit so filmtechnischen Gimmicks irgendwie. Also erstmal hast du ja die Narration aus dem Off, dann hast du die Flashbacks, dann diese beknackten Smartphone-Einblendungen auf dem Bildschirm, die halt auch irgendwo echt mal wieder weggehen können. Dann hast du diese bunten, schnellen Collagen, die halt so die Gedanken von Film verbildlichen sollen. Dazu ballert dann irgendwie eine Elektromucke und ich dachte so, krass, ist das nervig irgendwie. Aber dann habe ich mich auch gefragt, finde ich das jetzt nur nervig, irgendwie den Film an sich oder ist das vielleicht so eine ganz clevere Darbietung von einfach der Gedankenwelt von so einem Teenager-Kopf irgendwie, weil das ist ja sehr wahrscheinlich oder nachvollziehbar, dass das irgendwie alles in so einer Phase, gerade wenn er nach Hause kommt und irgendwie merkt, hier stimmt vieles nicht, dass das alles sehr hektisch ist und bunt und irgendwie sehr schnell hin und her springt. Insofern, da habe ich da, als ich da im Nachhinein darüber nachgedacht habe, kann ich dem Film da nicht so richtig einen Vorwurf machen. Da bin ich vielleicht dann auch einfach zu alt, um dann, dass mir dann einfach dieses Teenie-Gelaber irgendwie so, hey, was geht, was wollen wir machen? Ah, wir backen irgendwie einen Kuchen, machen einen Streusel ins Gesicht. Ja. Dass ich dann einfach...
Streusel ins Gesicht?
Ja. Okay.
Er ist natürlich schwul und mit seiner Freundin wird er dann trotzdem mal so rumgeknutscht und dann machen sie Cupcakes und schmieren sich halt ja diesen Teig mit den Streuseln da in die Fresse, den Zuckerguss.
Genau. Ja, aber dann irgendwann, finde ich, wird der Film, kommt dann so ein bisschen zur Ruhe und fängt dann an, die Charaktere und die Geschichte mal so für sich sprechen zu lassen und dann wird es immer besser und dann war ich doch echt ganz gut drin.
Max, du hast ihn nicht gesehen, ne? Nee. Aber Horst, du hast ihn geguckt.
Ich habe ihn geguckt, ja, das ist richtig. Ich fand ihn ganz schön eigentlich. Es ist so, halt vielleicht nicht unbedingt ein richtig guter Film, aber auf jeden Fall mal ein schöner Film. So, es sieht gut aus über weite Strecken. Gut, diese komischen Bildercollagen da fand ich auch völlig unpassend und ein bisschen hätte ich mir gedacht, da hätte irgendwer dem Regisseur vielleicht mal eine Hand hinter den Rücken binden sollen, so dass er einfach ein bisschen weniger sich da noch in den Vordergrund drückt, weil die Schauspieler eigentlich alle ihre Sachen echt gut machen. Und ich fand auch so kameratechnisch und so sah das echt schön aus. Und was ich da wirklich, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass, Christian, du hast es so ein bisschen schon angesprochen, dass es so eben, ja, es muss nicht die Welt gerettet werden. Und was dieser Film so schön zeigt, ist halt, dass, ja, es halt nicht immer so schwarz und weiß ist, dass jetzt ist zu Hause irgendwie alles scheiße. Ja, aber er ist halt trotzdem, wenn er dann mit dem Nikolas zusammen da in diesem Dings, in diesem Schrebergartenhaus ist, dann ist es trotzdem total schön für ihn. Also das ist nicht immer einfach so, oh, ich bin jetzt mega niedergeschlagen für immer, weil irgendwas passiert ist, sondern dass man halt ja mit mehreren Sachen gleichzeitig zu kämpfen hat und da halt, ja, halt da völlig in diesem Gefühlschaos eigentlich er da unterwegs ist und sich da irgendwie zurechtfinden muss, war stark gemacht irgendwie. Und dadurch wird auch nicht auf die einzelnen Geschichten, die, glaube ich, alle für sich genommen einfach auch nicht gereicht hätten für einen Film. Also das wäre zu schnell langweilig geworden oder halt dann zu trivial. Aber ja, so war es eigentlich eine ganz schöne Mischung auf jeden Fall. Und ja, der Film besticht halt vor allen Dingen auch darüber, dass er am Ende halt aussieht, er macht dann da seine schöne Aussage noch und dann reicht es auch. Also der hängt jetzt da nichts an den großen Nagel, hier so muss die Welt sein oder so ist es oder so, sondern einfach nur, ja, eigentlich eher so ein Porträt von diesem jungen Menschen halt und das eigentlich relativ gelungen.
Der schwankt so ein bisschen zwischen eine Herzlichkeit und aber auch so ein bisschen der zu starken Oberflächlichkeit der Film, finde ich. Also wenn wir zum Beispiel diese Collagen betrachten, das ist so, wenn ich jetzt in Aldi gehe, dann sehe ich, dass auf allen Packungen von irgendwie Obst oder was das jetzt man kaufen kann, jetzt diese Schriftart benutzt wird, die so aussieht, als hätte jemand mit Kreide oder so mit Bleistift was ausgemalt. Und die habe ich, weiß ich noch, auf dem Internat, als wir Filmabende gemacht haben, habe ich das schon als Posterfont bei Photoshop benutzt. Also weil es damals halt immer auf so Blogs benutzt wurde, denke ich mir, ah, jetzt ist das bei euch angekommen. Und jetzt dachte ich mir auch, diese Collagen, das kennt man, also dieses, hey, ich bin Phil, willkommen in meiner Welt. Das ist meine Mutter irgendwie, das ist meine Schwester. So sieht und sowas. Das kennt man halt auch, weiß nicht, bei die fabelhafte Welt der Amelie oder sonst was. Und da musst du es natürlich dann ein bisschen so machen, dass du es vielleicht, wenn du heutzutage im Film machst, ein bisschen cooler machst. Wie bei Me, Earl and the Dying Girl gab es, glaube ich, so einen ganz langen so One-Shot durch die Schule durch oder sowas. Also hat man ein bisschen mehr so das gemerkt. Und da fanden wir es ja damals cool, dass er nicht so ein Außenseiter ist. Und dann ist der Film aber trotzdem ganz angenehm darin, dass er nicht, also der macht dann so Problematiken auf, die so voll die Teenage-Probleme sind und sagt so, oh Gott, stell dir mal vor, das wäre passiert, das könnte ich meiner besten Freundin niemals verzeihen. Aber dann muss er es auch nicht unbedingt nochmal verzeihen. Also ich habe immer das Gefühl, er macht Probleme auf, die müssen aber nicht alle dann am Ende des Filmes 1:1 nochmal gelöst werden. Und so ist ja das Teenager-Leben auch ein bisschen, dass manche Sachen, wie zum Beispiel, du weißt nicht, wer dein Vater ist, das ist vielleicht für manche Leute ganz schlimm und für andere nicht so stark. Und das ist was, da haben wir auch mit mehreren Leuten geguckt und dann auch danach drüber gesprochen, so ein Aspekt des Films, dass Geschwister in ihrer Geschichte Dinge unterschiedlich wahrnehmen und sie unterschiedliche Bedeutungen für sie haben. Also manche Sachen, die im Film passieren, die die Mutter macht, sind für die unterschiedlichen Geschwister, also für die beiden Geschwisterkinder unterschiedlich schlimm und die handeln dann anders. Und das ist dann wieder sehr feinfühlig. Gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, nicht unbedingt ein Film für mich, sondern vielleicht eher für Teenies. Und dafür ist dann okay, dass manche Probleme einfach auch ein bisschen flacher sind. Da muss man, glaube ich, schauen, wie man das selber so sieht, also dass sie dann da kochen und dann ein Selfie machen, wie sie da den Kuchenguss im Gesicht haben. Das ist natürlich Panne, aber so sind Kinder ja, Kids ja auch. Also genau so ist die Welt ja heute auch und dann ist es vielleicht auch okay. Ne?
Ja. Obwohl, was du jetzt gesagt hast, das ist tatsächlich, war mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist tatsächlich eigentlich eine relativ coole Aussage, dass ja eigentlich nichts gelöst wird an den Problemen, sondern einfach nur halt durch ein Erwachsenwerden der verschiedensten Parteien, ja nicht nur der Kinder, sondern auch der Mutter und so, halt damit dann gelebt wird, so wie es eben geht.
Ja, so. Ja das habe ich jetzt auch, ist mir endlich mal klar geworden, auch nachdem ich das bei Moonlight ja auch schon so ein bisschen bemängelt hatte, dass es dann irgendwie, dass der Film nicht weit genug geht oder dass er kein richtiges Ende hat. Das muss er auch nicht immer so haben. Gerade im Coming-of-Age-Film ist es ja oft so, habe ich jetzt für mich so selber gemerkt, dass der Weg dann auch so ein bisschen das Ziel ist. Da muss halt nicht irgendwie, da wird nicht ein Problem aufgemacht und am Ende gibt's eine Lösung, sondern da ist halt einfach nur ein Typ, ein Jugendlicher, dem passiert ein bisschen Kacke und auch ein paar gute Sachen und am Ende ist er halt ein Stück reifer und das passt dann schon, finde ich. Das reicht dann eben auch mal als Aussage, in Anführungszeichen, für einen Film. Ich muss schauspielerisch noch sagen, dass ich es eher durchwachsen fand. Also ich fand viele Leute sehr gut, aber manche auch nicht so. Also Glass fand ich sehr cool und Phil auch, die Hauptperson, aber zum Beispiel Kat, die Freundin oder auch die Schwester Diane, fand ich, dass es da gerade in diesen schwereren oder den emotionaleren Momenten fehlt es denn schon ein bisschen an Gravitas, wie man sagt. Aber dieser Nikolas, Alter, Yannick Schümann, da muss ich auch nochmal sagen, wo haben sie den denn her? Aus welchem antiken Gemälde haben sie den denn ausgeschnitten, Alter? Der sieht echt aus, also ein Körper wie eine Mischung aus dem griechischen Diskuswerfer und so einer Transformers-Figur. Ja. Also wenn du diesen Cast hörst, ich sage Chapeau, auf jeden Fall Hut ab. Nicht, das kann sich sehen lassen.
Ja, und ja auch untenrum ganz gut bestückt. Ne? Das ist ja auch
war den auch richtig heiß. Ich finde aber, wenn ich schwul wäre, wäre Phil eher mein Typ auf jeden Fall, ist mir aufgefallen. Aber ich kann verstehen, warum er auf ihn so abgeht. Die Sexszenen fand ich auch, waren echt schön gefilmt und hatten was ganz Schönes, obwohl man erigierten Penis sieht, was auch witzig ist in so einem Film. Also da wäre ich manchmal, bei manchen Sachen wäre ich einfach gerne so bei den Meetings gewesen, wo sie sich überlegen, warum machen wir das jetzt rein oder nicht? Und dann so, ja doch, den Schwanz lassen wir drin, so das passt schon irgendwie im Kontext. Was im Kontext nicht so richtig passt, muss ich sagen, ist, dass einfach irgendwann auch Milky Chance eine Rolle hat in diesem Film und er halt genauso aussieht wie immer. Und er hat auch so Klamotten an, die nicht so richtig zu der Zeit passen. Also ich glaube, wo er spielen soll, soll so 90er sein, aber er trägt dieses, was man heute bei H&M bekommt, dieses Longsleeve mit den drei Knöpfen oben.
Vielleicht war der einfach zufällig da am Dreh.
Mit nee, der hat die Band. Musik ja auch gemacht.
Clemens irgendwas.
Aber das war so ein bisschen, also wenn man halt weiß, wie der aussieht, dann denkt man sich so, ey, vielleicht hättest du dir nochmal kurz die Haare anders machen können oder so, aber damit ich dich ein bisschen ernst nehmen kann.
Aber ich finde ich leide immer so ein bisschen mit dem anderen Typen, der in der Band Milky Chance ist.
Ich habe die Achillesferse von Yannick Schümann gefunden.
Ja, bitte?
Er ist nur 1,72.
Oh. Oh. So. Dann haben wir aber von unten gefilmt.
ja, ich würde sagen, ich gebe 7 von 10 Punkten für die Mitte der Welt. Ich finde, es ist ein ganz schöner Coming-of-Age-Film, aber es ist nicht so besonders. Und mehr habe ich dazu erstmal nicht zu sagen.
Ja, von mir auch 7 von 10, dafür mindestens einer für den Beefcake Yannick Schümann. Es war einfach sehr, ja, sehr einfühlsam und hat sich halt nie überhoben an seinen eigenen Thematiken. Und das fand ich halt so gut. Man hatte nie das Gefühl, er wollte noch viel mehr sein und hat das dann aber nicht erreicht. Es war trotzdem nicht zu oberflächlich. Es war einfach mal wieder ein guter, schöner Film. Und ich muss auch mal sagen, zu diesen Sexszenen, die waren so ganz, also da habe ich ist mir gar nicht aufgefallen, dass das ja gar nicht so normal ist, dass man dann auch irgendwie mal die ganzen Genitalien so sieht. Das ist ja eigentlich gerade in so einem Teenie-Film, hat aber irgendwie gar nicht gestört. Wahrscheinlich hat der Film so eine authentische Stimmung aufgebaut, dass dann, ja klar, dann ist eben auch der Sex halt so, wie Sex halt eben ist. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ja.
Oder man guckt halt immer Pornos und merkt es halt nicht mehr.
Das kann auch sein.
Das kann auch sehr gut sein, ja. Mhm. Ich glaube 7,5 von 10. Und ein Shoutout vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob das als Comic Relief auch gedacht war, aber dieser Mike-Typ, der neue Freund von der Mutter, dieser Schreiner,
super gut.
Der halt einfach von außen kommt und halt so wirklich sehr so eine Schreiner-Mentalität hat. Einfach so, Leute, chillt doch mal, wir machen das schon hier. Hier ist irgendwie eine Statue umgefallen vom Sturm, wir stellen die mal wieder hin, so, und das wird schon alles wieder. Irgendwie fand ich sehr cool, da fand ich auch den Schauspieler irgendwie schön.
Total.
Sah auch so gut aus. Ich weiß nicht, was da, also wo sie diese Leute herhaben. Ja.
wahrscheinlich. Ja, willst du noch was sagen?
Ja, 7,5 von 10, will ich nochmal sagen.
Ja, das ist sehr gut. Der hat mir auch echt gut gefallen, der Freund der Mutter, weil der hat gut reingepasst in den Film. Der war gut geschrieben, gerade als sie dann so ausrastet und man denken würde, jetzt trennen sie sich, und er nimmt sie einfach in den Arm und sagt, so leicht kommst du nicht davon, und man merkt so genau, was er checkt genau, was los ist, und sie peilt eigentlich auch, und das hätte brenzlig werden können. Ihr könnt die Mitte der Welt bei uns gewinnen. Wir haben den vom Verleih einmal auf DVD, einmal auf Blu-ray bekommen, und wir haben uns überlegt, dass ihr den entweder kriegt, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes schreibt. Da sind euch natürlich nicht die Finger gebunden, was ihr da schreibt, aber jetzt in der nächsten Woche das macht. Oder, falls ihr das schon gemacht habt, uns eine Mail an podcast@drpeng.de mit einem oder mehreren Off-Duty-Themen, die wir mal im Pankers Off-Duty besprechen sollen.
Sollen wir mal das ein bisschen länger als eine Woche machen, weil ich glaube, viele Leute hören uns ziemlich spät nach.
Ja klar, dann lass uns das doch machen. Einsendeschluss ist der 7. Juni. So, wir machen es bis zum 7. Juni, dann können wir es nämlich im Cast am 11. Dann besprechen, sonst ist es noch eine Woche länger. Einsendeschluss ist der 7. Juni. Einfach eine Bewertung auf iTunes schreiben oder uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Was für Off-Duty-Themen sollen wir mal besprechen in der Zukunft? Schreibt am besten noch gleich dazu, ob ihr Blu-ray oder DVD wollt. So, dann war es damit, und wir sprechen noch fix über Hinderfing.
Naja, aber besser Zwo-Ring unter de Augen, ois Ohr-Ring am Finger.
Na, de guten Gedanken und de Hingaden groß kämmer allerwei hint nach.
Also es gibt nix Bessers, wir wo's gut.
Ja, aber oide liab rost net, aber de liabe oide scho.
Schlampart macht Quampart.
Ich bin doch net auf der Brennsuppen, daher Geschwommer.
Na, also das ist jetzt aber um A5er A durcheinand.
Na, und ist der Weg A nur so steil, A bissal wo's geht allerweil.
Das ist A gmade Wiesen.
Naja, nuft den Humpen, neider Zinker, morgen müma Wasser trinken.
Ne.
Übermorgen Most, drum Prost.
Das wird nix gescheites nett.
Wenn man den Leid und Zwiech miteinander vergleicht, steigt der Viechpreis.
Ja, Lia war besuffer und lustig, eus Njachtern und bläht.
Lia war an wackligen Stammtisch, eus an festen Arbeitsplatz.
Da sagst du was. Der Ziergel, der da gärt, feut da auf'n Bälle.
Oh, Hinterfinger.
Was zur Hölle?
Hinderfing ist eine Serie des Bayerischen Rundfunks. Es geht um das verschlafene paar tausend Seelen-Kaff Hinderfing in der bayerischen Provinz und um seinen Bürgermeister Alfons Zischel. Der will Hinderfing wieder nach vorne boomen und hat nach einem missglückten Windparkprojekt einen neuen Plan geschmiedet. Eine alte Industrieruine soll zu einer Biomall werden, inklusive Ökofleischerei und Ausstellungsraum für die Kunst von Zischels Frau. Sowieso hat Hinderfing irgendwie, heißt der Zischel wirklich? Ja. Ich bin so ein bisschen gut, nicht, dass ich jetzt noch 20 Mal den Namen falsch sage. Sowieso hat in Hinderfing eigentlich jeder irgendwie so ein Eisen bei Zischel und bei diesem Donau-Village im Feuer. Ein Typ aus dem Gemeinderat, der auch noch Vorsitzender des Hasenzuchtvereins ist, will unbedingt, dass seine Tochter einen Friseursalon im Donau-Village erhält. Der Fleischereissohn will da irgendwie Filialleiter werden, obwohl er noch nie in seinem Leben gearbeitet hat. Eigentlich bräuchte man auch noch irgendwie eine Autobahnabfahrt dahin. Und ein Drogenspinner, der in seinem Zirkuswagen Meth kocht, will von Zischel sein Geld zurück. Zischel ist nämlich auch Meth-abhängig und sitzt auf einem Riesenberg Privatschulden, #Windpark-Desaster damals. Auf einmal findet Zischel aber heraus, dass der verstorbene Senior ein Offshore-Konto in Panama hatte, darauf 5 Millionen Euro, die Lösung all seiner Probleme. Das Unangenehme daran ist nur, Zugriff auf das Konto hat nochmal wer anders und der gibt ihm das Geld nur, wenn Zischel das Donau-Village absagt und dafür da 50 Flüchtlinge einziehen lässt. Ob das gut geht, so kurz vor der Wahl. Hinterfing soll irgendwo zwischen dem deutschen Fargo und dem deutschen Breaking Bad herumklamauken. Könnt ihr die Zuschreibung verstehen?
Ich finde, man tut der Serie überhaupt keinen Gefallen, wenn man sie deutsches Fargo nennt, weil ich das, ich finde, das ist unnötig plakativ und ist für mich einfach so ein billiger Trick, Leute irgendwie dazu zu bringen, das zu gucken. Aber ich finde, das hat die Serie gar nicht nötig. Und zumal man mit so einer Aussage auch so tut, als wenn es so eine Art Fernsehen in Deutschland oder Europa nie gegeben hat. Weil ich meine, im Endeffekt haben wir das Setup und das hat Fargo ja eher andersrum. Also weiß ich nicht, also es gab es halt aber schon. Schräge Kleinstadt-Krimi-Komödie gab es schon. So, aber ich weiß nicht, wir hatten ja auch schon gleich auch ein sehr bekannter Film aus Deutschland, glaube ich, Wer früher stirbt, ist länger tot zum Beispiel. Naja, egal. Was haben wir? Bräsige Dorfekel, die Lokalpolitik mitbestimmen, ein paar gelangweilte Ehefrauen, die auch mal auswärtig nach Unterhaltung suchen und ja, Setup ist bekannt und was machen die Leute aber damit? Und das ist halt cool und das, was sie halt machen, ist einfach richtig guten Schlag Humor einfach in den Seriengulasch zu ballern und das tut der ganzen Sache richtig gut und den gibt's aber auch von Minute 1 an und das ist echt, ist halt schön zu sehen und das ist auch was, wir haben das ja direkt nacheinander geguckt, 4 Blocks und das, also ist halt schon auch sehr unterschiedlich, aber beides schon auch irgendwie Crime und ganz cool, wie das dann so eine Serie schafft, die halt schon quasi ernst ist, aber sich halt nicht so krass ernst nimmt, dich halt schon mehr packt dann irgendwie doch, auch über die ganze Folge und mich auf jeden Fall mehr reingezogen hat, denn gerade, vor allem auch über den Humor und dann auch die Charaktere, wir haben ein bisschen eine ernste Story, natürlich ist das alles ein bisschen überkandidelt schräg, ich meine dieser fette Fleischer da irgendwie beim Angeln, die guckt nur gerade aus, guckt nur nach Star nach vorne raus, raucht Zigarre und will irgendwie sein Geld. Ja. Und ja, das ist auch nicht alles neu, aber ich finde, dass da stimmt so viel, was den Humor angeht. Das Timing ist einfach perfekt. So, ich meine, dieser Landrat ist super schräg, den er da trifft, der bei ihm im Büro sitzt und schon die ganze Bude voll qualmt, dann irgendwie beim Verlassen dieses Büros einfach dieses Windparkmodell anmacht. Das sind so ganz kleine, feine Sachen und ich finde das immer schön, wenn man einfach sich Serien oder Filme anguckt, wo du merkst, Leute haben dieses Gespür so für Timing, was Comedy angeht. Und wenn du das hast, dann bist du bei mir schon ganz weit vorne und deswegen hat mir das auch gut gefallen.
Mhm. Ja, so Pilotproblem hin oder her. Ich finde, Hinterfing zeigt mal wieder, wie wichtig echt der erste Eindruck ist. Und hier so die ersten 5 Minuten denkst du sofort, fett, das wird ein richtig gutes Ding irgendwie. Erstmal diese Titel-Credits sehen irgendwie super wertig aus und sind irgendwie auch schön irgendwie gemacht und clever. Und dann diese Anfangsszene in der Kirche, du hast ja erst die ersten 3 Lacher hast du direkt und du lernst sofort die Charaktere so ein bisschen kennen. Auch sehr clever gemacht, dass eben alle Leute, die da irgendwie was zu sagen haben in diesem Dorf, dann natürlich auf dieser Beerdigung alle mal an Zischel vorbeigehen müssen, um ihm halt das Beileid zu bekunden, aber dann alle natürlich ihren eigenen Dreh noch in diese Beileidsbekundigung mit reinhauen. Das fand ich, das war ein super Weg haben sie da gefunden, um hier so ein bisschen das Netz aus Leuten in diesem in dieser Kleinstadt sofort ein bisschen zu etablieren. Und wer vielleicht was zu sagen hat, wer vielleicht die dickeren Fische sind, auch wortwörtlich dickeren. Ja. Das war echt cool.
Wortwörtlich Fische.
Ja, nee, so war das von mir. Also ich fand auch die erste Folge richtig gut und werde da auf jeden Fall noch mehr gucken.
Ja, wir sagen es ja oft, dass wir es sehr schätzen, wenn Charaktere, die in völlig beschissenen Situationen sind, halt trotzdem irgendwie noch so auch mal einen dummen Spruch machen, wie man es vielleicht auch selber machen würde. Und das ist hier einfach drin, weil, also unabhängig davon, dass nach wie vor in Bayern einfach Leute Alfons heißen und alle so tun, als wäre das ein normaler Name. So, das ist schon mal der erste Hammer-Gag für mich. Aber also ich fand zum Beispiel die Szene so schön, wo er da halt zu diesem Kaninchen, zu dieser Rammler-Schau halt fährt, völlig auf Meth und sich halt die ganze Zeit darüber beeiert, dass es halt, dass Rammler halt entsprechend doppeldeutig ist. So finde ich gut. So. Auch so, der ist halt so sympathisch und gleichzeitig unsympathisch, einfach dieser Alfons-Tischel, weil man sich halt schon denkt, okay, was ist er für ein Vollidiot eigentlich schon auch, aber eben doch irgendwie sympathisch und man weiß ja auch gar nicht so richtig, was genau er eigentlich für ein Mensch ist, weil man ja nur so mitkriegt, okay, er hat halt irgendwie diese Schulden, will da natürlich irgendwie raus, aber ob er tatsächlich dann, ja, was so tatsächlich seine Agenda ist, das weiß man ja auch gar nicht so genau irgendwie, finde ich ganz interessant. Ich hoffe, da wird man noch mehr dann auch erfahren in die Richtung. Und dass man auch einfach sagen muss, ja, Miniserien, ja, 6 Folgen kannst du, weißt du gleich, okay, da kriegen wir eine abgeschlossene Story hoffentlich in diesen 6 Folgen oder es wird wahrscheinlich passieren und es ist nicht zu lang. kann man sich gut angucken. Es sieht wertig aus. Der Cast ist einfach genial, glaube ich. Also, weil die Leute echt relativ authentisch darüber kommen. Halt so, halt ja, überzeichnet, aber so zum Beispiel allein dieser komische Sohn vom Fleischer, der halt da irgendwie Stürmer ist beim SV Hinderfing und aber halt völlig der Vollidiot einfach vor dem Herren ist. Und das passt irgendwie. Es ist eine sympathische Serie vor allen Dingen.
Ja, und die hat es in sich, kann ich euch sagen. Also nach der zweiten Folge habe ich gedacht, also saß ich da und dachte so, nee, auf keinen Fall. Und ich habe mich wirklich erinnert gefühlt an Breaking Bad und an solche Zeiten, wo du dachtest, fuck, was machen sie denn jetzt, Alter? Also das ist ja super abgefahren. Und was richtig geil ist in der zweiten Folge, ist, dass sich dieses Netz ein bisschen enger zieht und die Leute immer wieder alle auftauchen. Also es ist schon in der ersten Folge, gibt es ja diese Szene, wo sie auf dem Fußballspiel sind und dieser Schweinchen Schlau dann da dem Schiedsrichter eine mault und dann in so einer blöden Entschuldigungsrede, wo die Mutter sagt, wir haben darüber geredet und du sagst erst über ein Gefühl und was du willst und bla. Und dann hast du so gesagt, warum er den gehauen hat. Und dann merkt er so, fuck, Alter, wenn ich das Spiel jetzt abbreche, dann ist der SV Hinderfing raus aus der Liga und so. Und das ist die erste Szene, glaube ich, in der die Serie dir zeigt, ich habe dir alle Leute schon zweimal gezeigt, die sich hier gerade streiten. Also da checkst du zum ersten Mal so, ach stimmt, das ist der, das ist ja der Hasentyp, der will aber auch den Friseursalon für seine Tochter. Das ist der Bürgermeister, ach, das ist ja der Fleischer, der da hinten sitzt. Und dann, der hat ja auch was in diesem Windpark zu tun. Und das Geile, in der zweiten Folge lernst du voll viel zur Geschichte von denen, wie die Leute früher zusammengestanden sind und was Zischel da schon für richtigen Scheiß betrieben hat damals. Und du checkst so richtig auch, dass Leute wieder Entscheidungen treffen, dass du wie bei Fargo weißt, fuck, Alter, in zwei Folgen, ich weiß genau, was in zwei Folgen rauskommt. Und wenn das erst mal auf dem Tisch ist, dann habt ihr richtig was abzufrühstücken. Das wird richtig beschissen für euch alle irgendwie. Und das hat mich dann nochmal richtig reingezogen in die Serie. Und ich finde nämlich, ich habe vorhin kurz angesprochen, dass die Serie so wie auch Fargo weiß, okay, wir haben richtig komische Charaktere, die zeige ich dir alle, wir machen das schnell, wir machen ein paar ulkige Szenen, aber trotzdem ist es eben sehr bayerisch und auch sehr deutsch. Also es geht um Windparks, es geht später um Gammelfleisch, es geht um die Flüchtlingskrise, ohne dass ein Konflikt richtig ausgewälzt werden muss, aber es hat gleichzeitig dieses komische House of Cards, wir schachern uns so unsere Deals zu und das... Ich finde das echt fast genial, muss ich sagen. Also nach der zweiten Folge, ich habe jetzt auch im Internet dann gelesen, dass viele sagen, ab und zu klappt meine Szene nicht, ab und zu funktioniert es nicht so richtig. Ich dachte am Anfang, vielleicht ist es mir zu zynisch, aber nach der zweiten Folge muss ich sagen, ich bin super gespannt, wie sie das weiterführen. Plus, es ist alles online anschaubar, obwohl es im Bayerischen Rundfunk erst noch läuft. Also ich glaube, es kommen zwei Folgen immer jeden Montag oder so raus und es war schon eine Woche vor Ausstrahlung schon online. Also fand ich
Es ist auch cool. Einfach ein cleverer Schachzug, so dieses Setting, was wir ja eh lieben, so das kleine Dorf mit allen seinen Eigenheiten und da diese Politik einfach zu beleuchten. Also wo halt natürlich, die Leute kennen sich privat, dann haben sie alle ihre Deals so. Das ist einfach interessant, weil man es auch, gerade wenn man in einem kleineren Dorf mal gewohnt hat, auch natürlich nicht so krass, aber man kennt es halt. Dass einerseits findet man den Bürgermeister vielleicht scheiße und am nächsten Tag sitzt man beim osterlichen Lammessen zusammen nebeneinander im Gemeindehaus oder so und muss halt trotzdem mit diesen Leuten dealen. So, das ist interessant einfach.
Ja, und auch eben nicht so schöne Lokalpolitik, ne, was ja auch da alles dazugehört. So, dass er halt an sich so ein bisschen, man hat ja auch seine Frau ist Künstlerin, er will diesen größten Bio-Supermarkt oder was will er da bauen, Einkaufszentrum und dann geht es um die Flüchtlingsfrage und dann sehe ich, ja Leute, das könnt ihr jetzt nicht machen, ich kann kein Flüchtlingsheim hinbauen, ist wert, ich muss demnächst wieder gewählt werden. So, das ist halt auch so und das ist einfach ganz schön gemacht und will aber auch gar nicht viel außer uns unterhalten, glaube ich. Und das schafft die Serie wunderbar und ich finde, das ist ganz toll und es freut mich ja, dass Christian sagt, dass der noch ein zweiter Paukenschlag in der Zukunft folgen wird. Ich wäre auch so dabei gewesen, aber es freut mich jetzt natürlich noch umso mehr und also für mich ist das eine der klarsten Serienempfehlungen seit langem, glaube ich. Finde ich toll.
Ja, da kann ich nur zustimmen und muss da auch nochmal einhaken, wie geil das auch dann tatsächlich sie geschafft haben, so ja eigentlich größere Konzepte aus Krimiserien allgemein dann so runterzubrechen, eben aufs Dorfleben. Also dann statt der Drogenmafia ist das dann halt ein Typ in irgendeinem Wohnwagen und irgendwie, weiß ich nicht, die korrupte Macht, die irgendwie die Feen in der Hand hat, ist dann halt der fucking Fleischer irgendwie. Und das ist einfach so cool, dass also da wurde sich richtig Gedanken gemacht, so wie halt diese Figurenkonstellation irgendwie in einem Dorf dann funktionieren könnte. Und dazu dann eben noch mit der großen Kelle Witz. Und da passt wirklich sehr viel, obwohl ich jetzt im Piloten auch manchmal das Gefühl hatte, dass das irgendwie mir ein bisschen zu überspitzt war, dass ich da nicht alles abgenommen habe. Gerade als dann auch so ein bisschen die Gewalt eskaliert, dachte ich mir so, okay, da hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt sowas auch noch machen. Aber da ist es dann auch gut, dann die Empfehlung direkt zu kriegen, die zweite Folge nochmal zu gucken. Danke, Christian. Werde ich machen.
Ja, ich will das natürlich jetzt nicht krass oversellen für euch, aber ich war wirklich überrascht. Und auch dieses mit der Gewalt im Kühlraum zum Beispiel, was du wahrscheinlich meinst, da wird dann auch so ein bisschen wieder die Aggression dann rausgenommen in der nächsten Folge. Also die Serie spielt ein bisschen damit, dass sie sagt, du hast es ja schon mal gesehen, wie Crystal Meth in einem Wohnwagen gekocht wurde, oder? Und dann bist du so ein bisschen in so einem Breaking Bad Vibe, aber du checkst natürlich, dass es jetzt nicht so krass da abgeht eigentlich in Bayern. Aber das finde ich ganz clever eigentlich und einfach ein schönes Auge für Shots. So, also manchmal sind da, weiß ich nicht, auf dem Parkplatz wird Geld übergeben und es sieht einfach, ist saugeil ausgeleuchtet. Einer sitzt auf der Motorhaube, der andere kommt so aus dem Dunkeln von hinten. Also das ist so unnötig detailliert, wie man das halt von amerikanischen Serien kennt und mag. Ja. Genau, also von mir auch eine große Empfehlung. Und kann man sich schon alles angucken. Hinterfing beim Bayerischen Rundfunk Online oder auch ARD Mediathek, glaube ich. Also wenn man irgendwie so einen Stick am Fernseher hat oder sowas, kann man das direkt streamen. Wenn ihr Hinterfing gesehen habt, dann schreibt uns eure Meinung an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Wir haben viele über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden. Ist ja schon ein bisschen her, eine Woche genau, aber wir haben den Eurovision Song Contest natürlich geguckt und diesmal, Malte, habe ich dich mit eingeführt in die bunte Wunderwelt des ESC. Ich freue mich immer so ein bisschen auch einfach über mich selbst, wie mir einfach jedes Jahr wieder Sachen auffallen, die ich dann wieder vergesse über das ganze Jahr. Zum Beispiel, warum die Leute alle so dumm grinsen, wenn sie ihre Songs performen. Warum ist das so? Das macht man im Pop nicht. Man muss nicht die ganze Zeit lächeln. Das ist noch aus dem Schlager von früher. Wenn du irgendwie so eine Ballade machst oder auch einen Partysong, bleib mal cool. Weiß ich auch nicht. Bleib doch einfach mal cool, während die ihre Songs machen. Nee, da kommt einer mit der Geige und so einem 100-Millionen-Euro-Grinsen auf der Fresse hat, kommt dann immer noch rein und zerstört halt den ganzen Song. Ansonsten würde ich sagen, waren diesmal sehr viele mittelmäßige Songs. Klar, das weiß man, das kennt man, aber es waren nicht so die Ausbrüche, die Trash-Perlen habe ich ein bisschen vermisst. Das war im letzten Jahr und ich glaube auch in denen davor auch schon ein bisschen so, finde ich ein bisschen schade.
Ja, das ging mir eigentlich ähnlich, weil ich habe das ja das letzte Mal, als es geht, ist mindestens 5 Jahre her und ich hatte noch in Erinnerung, dass halt sehr viele langweilige Songs es gibt und dann aber auch immer wieder so die richtige Kacke, wo du dann echt aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommst, wer sich dir hier gerade auf die Bühne getraut hat. Ja. Und hier ist es so ein bisschen dann eher genau in diesem grauen Mittelmaß von hübsche Leute singen Lieder mit 3 Akkorden, so Mischmasch dann irgendwie versunken. Trotzdem gab's, ich muss auch mal rausstellen, das Lied von Belgien, das war ein sehr junges Mädchen, eine 17-Jährige, die war mega nervös, hat ihre Performance ein bisschen verkackt. Ich habe mir nochmal das offizielle Video dazu nochmal auf YouTube angeguckt. Das ist ein Bombensong. Den würde ich mir außerhalb vom Song Contest würde ich mir den nochmal anhören oder vielleicht sogar mal ein Album kaufen. Also den fand ich ehrlich. Go Belgien.
Heißt der so, der Song?
Ja, Go Belgien.
Go Belgien. Ich setze meine Streak des Schauens von katastrophalen Serien fort und habe mir Tabu zum Ende angeguckt, von der ich dachte, dass es eine 8-Folgen Miniseries ist. Weit gefehlt. Wurde renewed für eine zweite Staffel von Grausigkeiten. Und
ich habe das nämlich gar nicht, das habt ihr, habt das ja besprochen, als ich nicht da war und ich habe auch in eurer Besprechung überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Tom Hardy kommt zurück aus Afrika und ist grummelig drauf.
Ist grummelig drauf, sein Vater ist gestorben, er tritt das Erbe an und sein Vater, dem gehört irgendwie so ein Fetzen der Nutgar-Outpost in den USA, irgendwo an der Westküste, so ein Westzipfel, sagt man ja auch. Und da Nutgar Trading Post, genau. Und den hat er irgendwie von den Indianern gegen ein paar Glasperlen getauscht und den will die East India Trading Company haben, aber die Krone auch. Und der wollen sie ihm zu Leibe rücken und dann schaffen sie das nicht, weil er so ein abgefuckter Warrior ist, der von den Indianern gelernt hat und weidet dann regelmäßig Leute aus, was einen dann beim zweiten Mal auch nicht mehr interessiert, weil man weiß halt, dass es sein Ding ist, so okay, gut, muss man sich damit abfinden. Dann grummelt er rum, dann ist es viel dunkel. London ist sehr dreckig zu der Zeit, was mehrfach gezeigt wird, in der Szene wacht der Matsch auf, ist der dreckig, wieder mal. Dann ist er in seinem Haus, was schlecht beleuchtet ist, sein Butler sagt, geh lieber, dann sagt er, nein. Und und es ist wirklich, jede Folge ist einfach nur dieses Tauziehen. Die wollen ihn irgendwie mal umbringen oder ihm irgendwie zu Leibe rücken, klappt nicht. Er bringt irgendwen um und rächt sich. Dann wird er verraten. Er rächt sich. Und das ist über 8 Folgen wirklich immer das Gleiche. Es ist unerträglich. Und scheiße. Und ich weiß nicht. In einer Folge müssen sie irgendwie Sprengstoff herstellen, Schwarzpulver für die Amerikaner. Ja, Leute, so verwirrend ist es nämlich. Und muss irgendwie sein Chemiker mit so ein paar Leuten, so ein paar Bauern irgendwie 24 Stunden lang irgendwie so eine Flüssigkeit rühren. Und so ist die Serie. Als wenn du alleine in so einem Bottich 24 Stunden rühren musst. Geil. Du darfst nicht aufhören, weil sonst die Bude explodiert. Ja. Tabu, Name ist Programm.
Habt ihr nicht einen YouTube-Kanal auch zu empfehlen eigentlich?
Ja, ich wollte erstmal den Vortritt lassen, aber wenn du mich jetzt schon...
Nee, ich wollte einmal erstmal zum ESC noch kurz sagen, dass ich es wirklich nie verstehen werde, was das für ein Rattenschwanz dann auch noch hat. Also wie viele Artikel mir vorgeschlagen wurden von auch seriösen deutschen Zeitungen. So, was hat Deutschland falsch gemacht? Irgendwie, was ist das Problem mit den deutschen ESC? So, hey, keine Ahnung, wahrscheinlich hat irgendwer, der Scheiße ist, ein beschissenes Lied da gesungen und dann haben wir wenig Punkte gekriegt. So, ich könnte mich immer jahrelang darüber aufregen. Nee, ich habe ein kleines Technik-Highlight und zwar habe ich ein Add-on gefunden für Firefox und Chrome, das heißt FB Purity und es macht das, wonach ich seit Jahren schon suche und zwar ist es für Facebook eine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit, womit du wirklich alles ganz spezifisch blocken kannst, was du nicht sehen willst in deinem Newsfeed. Nämlich alles von wegen, irgendwer hat irgendwas geliked, wo du dann irgendein Bild von Leuten, die du nicht kennst, gezeigt kriegst und du denkst, ja, toll, das ist ja schön. Und da kann man wirklich sehr detailliert einstellen, was man da sehen will und was nicht. Und jetzt ist mein Facebook wieder wie so vor 3 Jahren. So. Und das ist wunderschön, weil man einfach nur Sachen sieht, die halt Freunde von einem tatsächlich geschrieben und gepostet haben. Es ist wunderbar. Kann ich nur empfehlen, heißt FB Purity.
Was heißt FB?
Flachbusting.
Ja, tatsächlich. So ist es.
Ja, was wir, Max und ich, empfehlen können, ist ein YouTube-Channel namens The Wolf Pit. Es ging darum, dass wir mal so jetzt zum Frühstück heute so amerikanische Biscuits and Gravy machen wollen. Und das machen wollten, haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir uns dazu
gegessen.
Haben wir alles aufgegessen, ne?
Ja.
Haben uns dazu ein YouTube-Video angeguckt, wie halt ein Typ so diese Southern Cooking, so diese Gravy macht, die aus sehr viel Milch und Fleisch besteht. Ja. Und dieser Typ namens The Wolf Pit, oder so nennt sich sein Channel, ist so herrlich, weil das ist so, man sieht nie sein Gesicht, weil er die Kamera quasi in sein Essen hält. So, okay. Hat halt überhaupt keinen Sinn für Ästhetik oder so. Ja. Also gar nicht. Das ist halt irgendein, ich sag mal abwertend, irgendein Hillbilly-Redneck-Typ, der halt einfach hässliches Essen macht.
Der halt denkt, er würde Verbraucherinformationen liefern. Das ist wirklich so, man kann Essen nicht unästhetischer präsentieren. Ja. Und Leute, wenn wir darüber reden, dass du in eine Pfanne Milch und Fleisch haust, da musst du schon was tun, weil das auf jeden Fall immer erstmal aussieht wie Kotze. Und dieser Mann tut aber nichts dagegen. Das ist wirklich, er macht es so schlimmer. Er entsättigt seine Videos sogar farblich so ein bisschen und kostet sonst auch, er hat auch sonst noch das andere Format, What Do We Eat, glaube ich.
Ja, What und, Are We Eating, irgendwie so, genau.
Und dort testet er dann Dosenfleisch und sowas, Meat Pads. Was
war das? Ja, er macht so quasi Unboxing-Videos halt mit Fertiggerichten aus aller Welt. Und wir haben uns da dann eins angeguckt. Nee, aber wir haben also das waren ja so dampfig, so diese britischen Pies, weißt du, diese mit Fleisch gefüllten Pasteten. Genau, und dann holt er die so raus und liest erstmal, also wirklich Zeile für Zeile, diese nutritional Infos vor, also wie viel Gramm Fett und wie viel Kalorien da drin sind. Dann macht er das auf, sagt, okay, das muss, hier steht drauf, man muss das 2 Minuten in die Mikrowelle machen, habe ich gemacht. Und dann kommt da dieser Brocken Kotze aus dieser Dose raus und das sieht so eklig aus.
Das ist so
aus.
Widerlich. Das ist wirklich überhaupt nicht klar.
Und sagt dann erste Satz, den er sagt, aha, der Teig ist sehr matschig. Die Briten mögen wohl ihren matschigen Teig. Haut dann so mit seiner komischen Hand so eine Gabel voll von diesem Essen raus und hält das noch näher in die Kamera.
Das ist der erste Cooking-Channel, den ich gesehen habe, wo mir schlecht wird beim Hingucken. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich ekelhaft. Hat im Internet nichts verloren. Das ist wirklich grausig.
Ja, ich wiederhole nochmal. Genau, The Wolf Pit heißt das, denn ich glaube jetzt, spätestens nachdem ihr so darauf abgegangen seid, hat man richtig Bock, da mal reinzugucken. Ich hab's ja auch schon auf, allein schon das Bild vom Kanal sieht schon richtig geil und überladen aus. So, das war's vom Pencast für diese Woche. Wir reden ihr hört uns wieder. Also erstmal am Donnerstag bei den Pencast of Duty. Das ist wahrscheinlich Sport machen 2. Dann nächsten Sonntag, da sprechen wir über Alien Covenant und wahrscheinlich auch über James Camerons Aliens. Und vielleicht hat sogar Max Zeit, um uns kurz was zu Prometheus zu erzählen, damit wir einmal den Deckel zumachen können von der Alien-Box. Der soll ja nämlich richtig scheiße sein, Alien Covenant. Ich bin gespannt. Bis dahin findet ihr uns auf facebook.com/derpencast, dann natürlich auf Twitter @derpencast oder ihr könnt uns eine Mail schreiben, podcast@drpenk.de und auf patreon.com/derpencast könnt ihr uns unterstützen mit ein paar Euros, die ihr dann monatlich quasi quasi an uns zahlt. Und wie gesagt, ihr könnt die Mitte der Welt gewinnen auf Blu-ray oder DVD. Da einfach bis zum 7. Juni entweder eine Bewertung schreiben auf iTunes oder uns eine Mail schreiben mit Off-Duty-Themen. Am besten noch in den Betreff rein, ob ihr die Blu-ray oder die DVD wollt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Man besser keine, lasst euch nicht erzählen.